ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Es ist, sagen wir mal, schwierig. Also, wenn man Fleisch mag, aber wenn man nicht so viel essen möchte oder vielleicht sogar gar keins, weil es irgendwie gesünder ist und weil es auch besser für den Planeten ist, dann kriegen wir im Supermarkt inzwischen Ersatzprodukte. Da steht dann in der Regel veganes Fleisch drauf. Und da sagen die einen, ja, ist doch eine willkommene Alternative. Und die anderen verziehen das Gesicht, sagen, auf keinen Fall kommt mir sowas auf den Grill. Schmeckt ja nach nichts. Hallo, ich bin Stefan Geier und wir schauen heute mal bei IQ, mit welchen Tricks und Kniffen versucht eigentlich die Lebensmittelindustrie, diesen Fleischersatz immer besser zu machen. Und ja, ist das dann überhaupt noch gesund? Denn das werde ich auch gleich einen Lebensmittelchemiker fragen. Wir hören doch eigentlich immer wieder, dass wir von hochverarbeiteten Lebensmitteln, Fertigprodukten, Convenience Food, dass wir davon eher die Finger lassen sollten. Der Bedarf nach diesem Fleisch ohne Fleisch drin, sage ich mal, der ist ja offenbar da, kriegt man auch in den Burgerketten inzwischen, Burger ohne Fleisch. Aber am Anfang, da steht ja immer erst jemand, der sich dieses Produkt ausdenkt, der das im Labor designt. Und deswegen haben wir unseren Reporter Helmut Nordwig mal losgeschickt, und zwar unter anderem genau dahin, wo am Fleisch der Zukunft gebastelt wird.
Das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik in Freising erforscht seit Jahren, wie Fleischersatz am besten hergestellt werden kann. Los geht's mit Samen von Lupinen, Erbsen, Linsen. Das Eiweiß aus diesen Pflanzen ist die Basis.
Wir schauen eben, dass wir das Eiweiß so gut aufreinigen, dass nichts Bohniges, Bitteres mehr drin ist, sondern eben ein relativ neutral schmeckendes Eiweiß.
Der Geschmack, sagt Lebensmittelforscher Christian Zacherl, ist das eine. Aber beim Essen geht es ja um mehr, um das Gefühl im Mund. Deswegen haben sie in Freising eine Maschine entwickelt, die es schafft,
dass wir hier eine Faserstruktur erzeugen können. Dass das eben längst gebündelte Parallelfasern sind, die man dann eben so als bissfest empfindet, wenn man drauf beißt. Und dieser Effekt ist bei klassischen veganen Produkten wie Tofu halt nicht vorhanden. Deswegen war unsere Aufgabe hier, erzeuge eine fleischähnliche Faserstruktur auf Basis von Pflanzeneiweiß.
Bissfest oder nicht? Bei dieser Frage verlassen sich die Entwickler zum einen auf Menschen, die das testen. Aber nicht nur das. Sie können das auch objektiv messen, sagt Ingrid Funk von der Firma Anton Paar aus der Nähe von Stuttgart.
Wir verwenden in dem Fall unsere Rheometer. Der Name Rheometer kommt aus dem Griechischen. Pantarei, alles fließt. Und mit dem Rheometer bestimmt man die Fließeigenschaften und die Deformationseigenschaften von Stoffen.
Wir stehen vor einem Glaskasten und in dem arbeitet etwas, das an eine Burgerpresse erinnert. Auf eine Stahlfläche hat Ingrid Funk zur Demonstration keinen Fleischersatz, sondern eine Karotte geklemmt. Auch die hat man ja gerne bissfest. Obendrauf kommt eine Art Stempel, der hier aber nicht drückt, sondern sich in alle Richtungen hin und her bewegt.
Sprich, die Karotte wird verdreht. Und dann kann man eben genau die Gegenkraft messen. Und wenn man jetzt natürlich ein weiches Produkt hat, ist die Gegenkraft deutlich geringer, als wenn ich ein knackiges, frisches Produkt habe. Kraft messen wir und dementsprechend kann man die Aussage treffen.
Zum Beispiel, ist ein Stück Fleischersatz bissfest oder nicht? Das ist aber nicht alles, was unser Mundgefühl so wahrnimmt beim Essen. Etwa bei Schokolade. Auch wenn sie vegan ist, soll sie ja im Mund gerade nicht völlig fest sein, sondern immer weicher werden, je länger man sie drin lässt. Bei Körpertemperatur simuliert Ingrid Funk deshalb mit ihrem Messgerät.
Wenn man wirklich die Schokolade zwischen Gaumen und zwischen Zunge hin und her reibt, ob wir da eine angenehme Konsistenz haben, ob wir vielleicht sogar Stücke feststellen. Das sind alles Dinge, die man mit diesen Messungen dann analysieren kann.
Die werden für die Industrie immer wichtiger, weil sie bei Ersatzprodukten für tierisches gleichbleibende Qualität liefern muss. Aber auch, weil viele Vegetarier und Veganer früher echte Schokolade oder Fleisch gegessen haben. Sie wissen, wie so etwas schmeckt und sich im Mund anfühlt. Dank der Messungen können die Hersteller von Ersatzprodukten das besser nachahmen. Christian Zacherl vom Fraunhofer Institut ist aber wichtig, dass es nicht darum geht, die Konsumenten zu täuschen.
Der klassische Veganer, der immer schon Tofu gegessen hat, der braucht es vielleicht gar nicht. Aber gerade die Leute, die gerne Fleisch essen, aber aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten möchten, für die ist so ein Produkt, weil man hat den Genusswert von Fleisch, aber man isst trotzdem pflanzenbasiert.
Zum Beispiel Erbsenburger oder Bratwurst auf Lupinenbasis. Es soll ja keine lästige Pflicht sein, sie zu essen, sondern Genuss. Und das ist nicht zuletzt durch die neuen Techniken möglich geworden.
Ja, was ist dann noch alles möglich? Welche Tricks und Kniffe haben die Wissenschaftler noch in ihrem Werkzeugkoffer? Und können diese hochverarbeiteten Produkte dann wirklich noch gesund sein? Das kann ich jetzt den Professor für Lebensmittelchemie Daniel Wefers fragen von der Universität Halle-Wittenberg. Hallo, Herr Wefers.
Hallo.
Was war denn das Letzte, was Sie gegessen haben, wo Sie sagen, da hat jemand wirklich die Tricks der Chemie, einige haben wir im Beitrag ja schon gehört, da hat die jemand richtig gut umgesetzt?
Ja, also ich probiere generell ganz gerne solche neuen Produkte mal aus und da gibt es schon einige, die gerade, wenn man jetzt in den Wurstersatz schaut, die dann doch schon erstaunlich nahe am Original sind.
Dann lassen Sie uns doch mal reinschauen in diese chemische Trickkiste. Welche Fächer sind denn da drin? Also wenn ich jetzt so ein Lebensmittel erschaffen will, das schmeckt wie, sagen wir mal eben, eine Bratwurst, irgendwas. Welche Eigenschaften muss ich denn angehen? Der Geschmack, klar, was noch?
Ja, die Textur ist natürlich ganz wichtig. Also, dass man in irgendeiner Art und Weise das Original sozusagen nachahmen kann, dass man sich dann ja letztendlich zum Beispiel pflanzliches Protein nimmt und dem eine entsprechende Form und Anmutung gibt, wie es eben im Original die Fleischpartikel haben. Und dann muss das Ganze eben auch noch zusammenhalten. Das heißt, dass es dann nicht, wenn man es in die Pfanne wirft, auseinanderfällt wieder. Und das heißt, man braucht dann noch irgendwas zum Abbinden und das sind dann eben meistens irgendwelche Verdickungsmittel, die dann da eingesetzt werden.
Dann bleiben wir mal beim Protein, beim Eiweiß, haben wir im Beitrag auch gehört, wird oft aus Erbsen gewonnen, aus Lupinensamen und so weiter. Was ist denn die Herausforderung für den Chemiker, wenn er jetzt so ein pflanzliches Eiweiß vor sich hat und will eigentlich so ein Ersatzprodukt Eiweiß draus machen, das auch noch schmeckt?
Also letztendlich, wenn man die pflanzlichen Proteine gewinnt aus irgendwelchen Rohstoffen, dann liegen sie halt nicht wie die Proteine im Fleisch vor, dass sie jetzt irgendwie eine faserige Struktur haben, sondern das sind dann zum Teil eben zum Beispiel auch einfach lösliche Proteine oder teillösliche Proteine und die muss man dann halt irgendwie in diese Form bringen. Das heißt, man muss sie texturieren. Das ist dann halt auch ein wichtiger Prozess bei dem Ganzen.
Kann man sich das so vorstellen, dass man eigentlich ein Produkt hat, einen Stoff, zum Beispiel Eiweiß, den befreie ich eigentlich von jeglichem Geschmack und dann muss ich ihn wieder vollpumpen und eben in die richtige Textur weben?
Ja, man muss es jetzt nicht ganz zwingend von allem befreien oder es ist auch manchmal nicht möglich. Aber man muss halt auch sehen, dass die Produkte, von denen wir ausgehen, das heißt in pflanzlichen Produkten natürlich ganz andere Geschmacksrichtungen sozusagen haben und man die ja einfach in eine bestimmte Richtung drängen will. Das heißt, man kommt ja eigentlich gar nicht daran vorbei, wenn man so ein Ersatzprodukt macht, irgendwelche aromatisierenden, geschmacksgebenden Zutaten zuzusetzen. Aber wenn man jetzt aufs Original schaut, da werden auch einige Zusätze zugesetzt, die sensorischen Eigenschaften beeinflussen.
Am Anfang habe ich eine Pflanze. Da habe ich bestimmte Stoffe und am Schluss habe ich ein Endprodukt. Und dazwischen schicke ich es ja durch diese Maschine durch. Und wie verändert sind denn da diese Inhaltsstoffe? Vom Eiweiß haben wir es ja schon ein bisschen gehört.
Ja, also letztendlich ist es natürlich schon stark verändert. Das kann man jetzt nicht so vergleichen, dass man denkt, wenn ich jetzt ein Fleischersatzprodukt auf Erbsenbasis esse, dass ich alle gesunden Stoffe aus der Erbse mitnehme. Sondern man nimmt dann halt nur eine Fraktion. Also insofern sind dann manche Nährstoffe sicherlich raus, sodass es jetzt nicht vergleichbar ist mit frischem Gemüse oder ähnlichem. Aber es ist natürlich schon so, dass man einfach durch die grundlegend andere Zusammensetzung die Möglichkeit hat, Nährstoffe einzubringen in diese Fleischersatzprodukte, die Fleischprodukte eben gerade nicht bieten können. Zum Beispiel Ballaststoffe eben. Also dass man in Wurstersatz zum Beispiel relativ viele Ballaststoffe einbauen kann und von denen essen wir im Prinzip zu wenig. Also muss nicht unbedingt was Negatives sein, wenn man da was neu zusammenmischt.
Jetzt hören wir immer wieder, wir sollen ja eigentlich so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel essen, lieber so wie die Produkte sind, frisch selber kochen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Aussage, vegetarisch oder eben vegan ist gesund, weil eben kein Fleisch. Aber diese Ersatzprodukte, von denen wir sprechen, die sind doch hochverarbeitet, sind ja im Endeffekt dann Kunstprodukte. Wie kriegen wir das zusammen?
Naja, also die Verarbeitung an sich ist jetzt kein sonderlich gutes Kriterium, um jetzt pauschal zu sagen, etwas ist gesund oder ungesund. Man kann sowohl unverarbeitet ungesunde oder gesunde Produkte machen. Also Sie können sich in der heimischen Küche auch wunderbar ungesundes Essen zubereiten. Umgekehrt kann man unverarbeitet auch beides finden. Also man kann eine Verarbeitung ja auch nutzen, um Lebensmittel aufzuwerten. Von daher würde ich vielleicht raten, nicht unbedingt immer nur auf den Verarbeitungsgrad zu schauen, um jetzt irgendwas zu bewerten, sondern man sollte sich die enthaltenen Nährstoffe anschauen, beziehungsweise die Nährwertzusammensetzung.
Aber kann ich das als Verbraucher, wenn ich jetzt so ein Ersatzprodukt vor mir habe, ich habe zwar die paar Daten, die hinten draufstehen, Kalorien, Fett, Zucker, Salz und so weiter, aber dann ist es ja eigentlich schon vorbei. Also wo kann ich dann eigentlich unterscheiden? Das ist jetzt, wie Sie sagen, ein gesund produziertes oder designtes Produkt oder eben nicht?
Naja, also das ist ja schon relativ viel Information, was man da finden kann. Wenn man zum Beispiel auf den Ballaststoffgehalt schaut oder auch auf den Salzgehalt oder den Fettgehalt und das mal dann vergleicht mit dem Original sozusagen, kann man ja schon ein bisschen abschätzen, naja, hier habe ich vielleicht eher positive Sachen drin, hier habe ich vielleicht eher negative Sachen drin. Sich jetzt von einer langen Zutatenliste oder ähnlichem abschrecken zu lassen, was ja manchmal auch ganz gerne passiert oder geraten wird, ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig ratsam. Wenn man sich zum Beispiel die Zutatenlisten von Würsten anschaut, sind die manchmal auch nicht sonderlich kurz. Auch wenn man sagen muss, natürlich sollte man sich nicht ausschließlich von sowas ernähren, sondern man sollte schon gucken, dass man Abwechslung in seine Ernährung bringt.
Jetzt haben wir ja nicht nur den Gesundheitsaspekt, sondern auch die Ernährungssicherheit. Würden Sie sagen, Herr Wefers, brauchen wir diese Art von Produkten, von diesen Ersatzprodukten für eine nachhaltige Ernährung, weil eben weniger Fleisch, weniger Fisch gut ist für den Planeten?
Die können sicherlich helfen, sowas zu realisieren. Aber man muss schon auch immer gucken darauf, wo die Rohstoffe dann zum Beispiel herkommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel solche Produkte kreieren und das eben eher aus heimischen Pflanzen machen, die Produktion viel hierher verlagern, den Anbau hier ausbauen können, wäre das natürlich tendenziell sehr gut. Aber sowas muss ich halt erst etablieren.
Ist das aus Ihrer Sicht die Grenze auch dieser Ersatzprodukte? Also gar nicht, was kann ich mit Chemie alles machen? Da kann ich offenbar sehr viel machen, wenn ich die Trickkiste aufmache, sondern dann, wo bekomme ich diese Rohstoffe her? Weil das muss ja auch wieder nachhaltig sein.
Ja, das ist sicherlich eine Schwierigkeit, die es zu bewältigen gibt. Also ich meine, technologisch wird sich da noch viel weiterentwickeln. Ich glaube, die Grenze ist eher, dass die Menschen das auch akzeptieren, weil Sie haben es ja selber gesagt, die Chemietrickkiste und so weiter, solche Ausdrücke sind eher negativ belegt. Und man kann es ja durchaus in der Bevölkerung beobachten, dass dann manche sagen, das ist Laboressen oder Kunstessen. Und diese Grenze im Kopf zu überwinden, ist, denke ich, das Schwierigere, als das zu etablieren.
Was sagen Sie denn den Leuten, die sagen, das ist Laboressen?
Dann sage ich, dass jedes Essen aus Chemie besteht. Man kann auch für, in Anführungszeichen, unverarbeitete Lebensmittel sehr, sehr lange Zutatenlisten kreieren, wo sie auch alle möglichen Stoffe finden, weil das einfach die Natur auch sehr gut Chemie kann und uns da das Essen eben in der Natur zusammengemischt wird, dass man sich jetzt aber nicht fürchten muss, wenn was mal im Labor oder in einer entsprechenden Produktionsanlage zusammengemischt wird.
Also wir lernen auf jeden Fall, die Möglichkeiten der Lebensmittelchemie werden größer, wird auch von der Industrie angenommen. Klar ist auch, man macht nie was falsch, wenn man selber kocht, ausgewogen, dann ist es nicht nur frisch, man kann auch selber ganz allein bestimmen, was reinkommt. Aber vielleicht kommen wir irgendwann auch nicht mehr vorbei an den Möglichkeiten, die die Chemie dann bietet. Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen. Daniel Wefers, Professor für Lebensmittelchemie an der Universität Halle-Wittenberg. Danke für diese Einblicke.
Ja, danke auch.
Und noch mehr zum Thema gibt's in den Shownotes. Da verlinken wir euch unter anderem auch eine Doku zum Streamen. Die geht mal der Frage nach, wie würde denn eine Welt ohne Fleisch aussehen? Und wie würde dann unsere Ernährung aussehen? Soweit vom IQ-Team für heute. Servus, bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Geier.